Ihre Mutter hatte das Buch nur zögernd entgegengenommen und es schließlich an ihrem Schlafplatz versteckt. Maggies Herz schlug schneller, als sie es unter Resas Decke hervorzog. Sie hatte Fenollios Buch nicht mehr in den Händen gehalten, seit Mortola es ihr auf Capricorns Festplatz gegeben hatte, damit sie den Schatten herauslas. Es war ein seltsames Gefühl, es in der Welt aufzuschlagen, von der es erzählte, und für einen Moment fürchtete Maggie, die Seiten könnten alles aufsaugen, was sie umgab. Der felsige Grund, auf dem sie saß, die Decke, unter der ihre Mutter schlief, der weiße Eisfalter, der sich in die Höhle verirrt hatte, und die Kinder, die ihm lachend hinterherliefen. War all das wirklich zwischen diesen Buchdeckeln geboren worden? Das Buch schien so nichtssagend gegen die Wunder, die es beschrieb, nichts als ein paar hundert bedruckte Seiten, ein Dutzend Bilder, nicht halb so gut wie die, die Balbulus malte, ein Einband aus silbrig-grünem Leinen. Und doch hätte es Maggie nicht überrascht, wenn sie ihren eigenen Namen auf den Seiten gefunden hätte, oder den ihrer Mutter, den von Farid oder den von Mo. Obwohl, nein, ihr Vater trug einen anderen Namen in dieser Welt. Maggie hatte nie Gelegenheit gehabt, Fenollios Geschichte zu lesen. Wo sollte sie jetzt anfangen? Gab es vielleicht ein Bild von der Burg am See? Sie blätterte hastig in den Seiten, als sie plötzlich Farids Stimme hinter sich hörte. »Maggie?« Sie schlug das Buch so ertappt zu, als wäre jedes Wort darin ein Geheimnis. Wie dumm von ihr. Dieses Buch wusste nichts von all dem, was ihr Angst machte. Nichts vom Eichel her, nicht einmal von Farid. Sie dachte nicht mehr so oft an ihn wie früher. Es war fast, als wäre mit Staubfingers Rückkehr das Kapitel zu Ende gegangen, das von ihnen erzählt hatte. Als begänne die Geschichte wieder von vorn und löschte mit jedem neuen Wort das, was sie bereits erzählt hatte. Staubfinger hat mir noch etwas mitgegeben. Farid blickte auf das Buch in ihrem Schoß, als wäre es eine Schlange. Doch dann kniete er sich neben sie und nahm den rußgeschwärzten Beutel vom Gürtel, über den seine Finger so oft gestrichen hatten, während er dem Prinzen Bericht erstattet hatte. »Er hat es mir für Roxane gegeben«, sagte er leise, während er einen feinen Kreis aus Asche auf den felsigen Boden streute. Er beendete den Satz nicht. Stattdessen wisperte er Worte, wie nur er und Staubfinger sie verstanden, und das Feuer, das plötzlich aus der Asche leckte, als hätte es darin geschlafen. Farid lockte es. Er lobte und verführte es, bis es so heiß brannte, dass die Herzen der Flammen weiß wurden wie Papier und ein Bild erschien. Erst kaum erkennbar, dann immer deutlicher. Hügel, dicht bewaldet. Soldaten auf einem schmalen Pfad, viele Soldaten. Zwei Frauen ritten in ihrer Mitte. Brianna erkannte Maggie sofort an ihrem Haar. Die Frau vor ihr musste die hässliche sein. Und da, Staubfinger an seiner Seite, ritt Mo. Maggie streckte unwillkürlich die Hand nach ihm aus, doch Farid hielt ihre Finger fest. »Er hat Blut im Gesicht«, flüsterte sie. »Der Pfeifer«, Farid sprach erneut mit den Flammen und das Bild weitete sich, zeigte, wie der Pfad sich auf Berge zuwand, die Maggie nie zuvor gesehen hatte, so viel höher als die Hügel um Ombra. Auf dem Pfad lag Schnee, ebenso wie auf den Hängen in der Ferne, und Maggie sah, wie Mo sich in die kalten Hände hauchte. Er sah so fremd aus in dem pelzgesäumten Umhang, den er trug, wie eine Figur aus einem Märchen. »Er ist eine Figur in einem Märchen«, Maggie, flüsterte es in ihr. »Eichelhäher! War er auch immer noch ihr Vater? Hatte Mo jemals so ernst dreingeblickt?« Die Hässliche wandte sich zu ihm um. »Natürlich!« Es war die Hässliche, wer sonst? Sie sprachen, doch das Feuer zeigte nur stumme Bilder. Siehst du, es geht ihm gut, dank Staubfinger. Farid starrte so sehnsüchtig in die Flammen, als könnte er sich auf die Art an Staubfingers Seite bringen. Dann seufzte er und blies sacht in die Flammen, bis sie so dunkel wurden, als erröteten sie von den Kosenamen, die er ihnen gab. Wirst du ihm folgen? Farid schüttelte den Kopf. Staubfinger will, dass ich auf Roxane aufpasse. Maggie schmeckte seine Bitterkeit auf der Zunge. Was wirst du tun? Fragend sah er sie an. Was soll ich schon tun? Worte flüstern. Das ist das Einzige, was ich tun kann«, setzte sie in Gedanken hinzu. »All die Worte, die die Spielleute über den Eichel her singen, dass er die Wölfe friedlich stimmt mit seiner Stimme, dass er unverletzlich ist und schnell wie der Wind, dass die Feen ihn beschützen und die weißen Frauen seinen Schlaf bewachen. Worte. Sie waren das Einzige, womit sie Mo beschützen konnte. Und sie flüsterte sie Tag und Nacht, in jeder unbeobachteten Minute, sandte sie ihm nach wie die Krähen, die der schwarze Prinz nach Ombra geschickt hatte.« Die Flammen waren erloschen und Farid schob die warme Asche mit den Händen zusammen, als ein Schatten auf ihn fiel. Doria stand hinter ihnen, zwei Kinder an der Hand. »Maggie, die Frau mit der lauten Stimme sucht nach dir.« Die Räuber hatten viele Namen für Elinor. Maggie musste lächeln, aber Farid warf Doria einen alles andere als freundlichen Blick zu. Er füllte die Asche sorgsam in den Beutel zurück und richtete sich auf. »Ich bin bei Roxane«, sagte er und gab Maggie einen Kuss auf den Mund. Seit Wochen hatte er das nicht getan. Dann drängte er sich an Doria vorbei und schritt davon, ohne sich noch einmal umzusehen.
»Er hat sie geküsst«,
flüsterte eins der Kinder Doria zu, gerade so laut, dass Maggie es verstehen konnte. Es war ein Mädchen und es errötete, als Maggie seinen Blick erwiderte. Hastig verbarg es das Gesicht an Dorias Seite. »Ja, das hat er«, flüsterte Doria zurück. »Aber hat sie ihn auch zurückgeküsst?« »Nein«, stellte der Junge zu seiner Rechten fest und musterte Maggie so abschätzend, als fragte er sich, ob es Spaß machte, sie zu küssen. »Das ist gut«, sagte Doria. »Sehr gut«,